Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Food Urban, Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. NRW Urban, das ist die Stadtentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir setzen Projekte zur Stadtentwicklung um, unterstützen die Kommunen in ihren Projekten vor Ort und entwickeln Ideen, wie wir alle in Zukunft gut und bezahlbar leben können.
Sie hören heute an dieser Stelle eine neue Stimme. Ich bin Ulrike Holtl und springe für meine Kollegin Jennifer Matthäus ein, die das sonst an dieser Stelle macht. Damit herzlich willkommen zur nun schon 6. Folge des Podcasts Food Urban, Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. Unser heutiges Thema ist die 15-Minuten-Stadt, ein Trend in der Städteplanung. Was ist die 15-Minuten-Stadt? In einer solchen Stadt ist ein Auto nicht mehr nötig. Alles liegt nah beieinander, erreichbar in rund 15 Minuten, ob Büros, Geschäfte, Schulen oder Schwimmbad. Und in einer solchen Stadt der kurzen Wege gibt es natürlich auch weniger motorisierten Verkehr, ganz klar. Vieles lässt sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen und davon profitieren natürlich nicht nur die Luftqualität, sondern die Menschen haben auch einfach mehr Zeit zum Leben. Noch ist die 15-Minuten-Stadt nicht mehr als ein Plan, eine Idee. Um sie umzusetzen, braucht es umfangreiche Fachplanungen, politische Abstimmungen, vor allem aber Mut und Kreativität. Und Troisdorf ist auf dem Weg zu einer solchen Stadt. 77.000 Bürger und Bürgerinnen machen Troisdorf mittlerweile zur bevölkerungsreichsten Stadt im Rhein-Sieg-Kreis. Und weil noch mehr Menschen hierhin ziehen möchten, entstehen gerade neue Quartiere auf ehemaligen Brachflächen der Deutschen Bahn. Die NRW Urban hat die Stadt bei der Rahmenplanung und dem Grunderwerb unterstützt und wir haben uns bei dem Projekt vor Ort einmal umgeschaut und auch mit einer zukünftigen Bewohnerin des Quartiers gesprochen.
Das ist ja auch eine sehr dichte Fläche geworden, ne? 80 Wohnungen auf dieser relativ übersichtlichen Grundstücksfläche ist auch ambitioniert.
Es führt ja zur Revitalisierung von historischen Brachflächen, die schon immer brach lagen. Die werden jetzt neu an den Markt gebracht.
Dass das halt mit Wärmepumpe und ausgestattet ist. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendwelche Menschen gibt, die anders bauen als energetisch sinnvoll.
Der Reiz bei diesem Projekt für uns ist es einfach zu zeigen, dass in einem urbanen Wohnumfeld der öffentlich geförderte Wohnungsbau und der frei finanzierte Wohnungsbau zusammengehören können, dass wir keine Ghettoisierung in den Kommunen schaffen.
Sie setzen sich hier in die S-Bahn und sind in 24 Minuten am Kölner Hauptbahnhof. Ne?
Von daher ist die Anbindung Richtung Köln und Bonn ausgesprochen gut.
Ich fahre mit dem Rad hier raus, dann geht hier so eine Fußgängerbrücke und neben dieser Umgehungsstraße, die hier auf der anderen Seite der Bahn ist, ist ein Fahrradweg.
Natürlich habe ich heute auch wieder spannende Gesprächspartner hier bei mir. Einer von ihnen ist Matthias Rottmann von De Zwarte Hond. Ist richtig ausgesprochen?
Ja.
Hallo Herr Rottmann. Können Sie kurz sagen, was Sie mit Ihrem Planungsbüro machen?
Ja, De Zwarte Hond, das heißt der schwarze Hund auf Niederländisch. Das deutet ein bisschen auf unsere Wurzeln hin. Also wir haben noch zwei Büros, eins in Rotterdam und Groningen und einen Kölner Standort. Und wir bearbeiten eigentlich von diesen drei Standorten alle Maßstäbe, die es gibt in dieser Entstehung von neuem Wohnraum. Also von der Frage Regionalplanung, wo können am besten neue Wohnungen gebaut werden, dann wie sieht das städtebaulich ganz konkret aus und welche Art von Architektur entsteht am Ende.
Wenn Sie eine Bahnfläche entwickeln, können Sie mir einmal beschreiben, was Sie da typischerweise vorfinden?
Ja, das ist meistens ein schmaler Streifen zwischen Bahn und Bestandsbebauung. Manchmal findet man da noch alte Gleise, alte Bahnhofsgebäude, Flächen, die häufig für den Güterverkehr genutzt wurden als Abstellgleise. Und die sind häufig nicht so richtig gut erschlossen. Das sehen wir dann immer wieder als eine große Herausforderung an so einer Stelle.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, wenn es keine richtig gute Erschließung gibt im Sinne, dass man mit dem Auto dahin fahren kann, dann ist eigentlich die Aufgabe, ein Quartier zu entwickeln, das ohne Auto im Wesentlichen auskommt. Und das ist auch das, was wir eigentlich uns für alle Bahnhöfe wünschen, dass je näher wir an so einen Bahnhof herankommen, das Auto immer weniger wichtig wird. Und dass am Ende, sagen wir, die letzten Meter, die gehören ausschließlich dem Fußgänger, also auch nicht mehr dem ÖPNV, auch nicht mehr dem Radfahrer, sondern dass wir wirklich so ein Stufenmodell kommen, je dichter wir an diesen sehr infrastrukturell wertvollen Ort herankommen, dass es dann am Ende wirklich nur noch um den Fußgänger geht, dass wir also die wirklich die fußgängerfreundlichste Stadt bauen, die es gibt an so einer Stelle.
Das geht ja von den veränderten Bedürfnissen der Menschen an ihrem Wohnfeld aus. Diese Bedürfnisse verändern sich, Sie haben es gerade erläutert. Verändert das auch die Strukturen innerhalb einer Stadt, wenn man weiter vom Bahnhof wegdenkt?
Das muss sie zwangsläufig irgendwann verändern. Also wir können nicht unsere Mobilitätswende auf einen, sagen wir mal, Laufradius von vielleicht 600 Metern, also was man so in 10 Minuten gut schafft, reduzieren, sondern wir müssen eigentlich im nächsten Schritt auch sagen, naja, jeder, der in 20 Minuten mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren kann, wohnt noch in Bahnhofsnähe. Und dann können wir natürlich auch eigentlich große Teile, zumindest, sagen wir mal, jetzt, wenn wir jetzt hier in der Region bleiben, also in einem doch infrastrukturell sehr gut erschlossenen Teil von NRW, wo wir auch viele Bahnlinien haben, wo wir viele S-Bahnen haben, dann kriegen wir schon ganz schön viele Orte und Bürgerinnen und Bürger eigentlich in eine Situation, wo sie ja mitmachen können bei der Mobilitätswende.
Wie ist Ihr Eindruck? Wie geht die Stadtgesellschaft mit dieser Mobilitätswende um, mit diesen neuen Lösungen?
Ich glaube, wir steuern gerade, auch wenn wir nach Berlin schauen und wie sich das Verkehrsministerium dort positioniert oder aufstellt, schon auch in einen harten Konflikt hinein, ne? Also auf der einen Seite viele Menschen und Bürgerinnen und Bürger, die aufs Auto verzichten wollen, die auch sagen, wenn ich verzichte, möchte ich auch nicht mehr, dass jeden Morgen sich eine Blechlawine vor meiner Haustür in die Innenstädte quält, aus den Vororten, aus dem Speckgürtel, aus dem weiteren Umland. Das will ich meinen Kindern nicht antun, die sollen ruhig schlafen können. Ich will das Fenster wieder aufmachen können. Ich will also, wenn ich aufs Auto verzichte, will ich auch eigentlich in einer weitestgehend autoarmen Umgebung wohnen und doch großen Bevölkerungsgruppen, ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen demografisch bedingt, die sich das im Moment noch nicht vorstellen können, wie sie ihr Leben ohne Auto organisieren sollen. Und ich sage ganz bewusst, sie können sich das nicht vorstellen, obwohl ich glaube, dass es in vielen Fällen eigentlich schon geht. Es ist also eher eine mentale Sache als wirklich eine ganz praktische.
Das hört sich nach deutlichem Konfliktpotenzial an. Ich denke, Politik und Verwaltung sind gefordert, Rahmenbedingungen zu setzen, um auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Stadtplanerische Aufgaben werden immer vielfältiger und komplexer. Allerdings hilft das Land NRW da mit einem wirklich gut sortierten Instrumentenkasten. Der heißt Bauland Leben und der verändert sich mit den wachsenden Aufgaben und bleibt dynamisch im Angebot, sodass Kommunen entsprechend Hilfestellung, Unterstützung an dieser Stelle bekommen können. Und damit begrüße ich auch schon meinen zweiten Gesprächspartner heute. Willkommen, Rainer Köster. Rainer Köster ist Leiter des Referats 514 im Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Da sind wir auch heute. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft.
Gerne.
Das Referat beschäftigt sich mit den Themen Klimafolgeanpassung, Klimaschutz im Quartier und nachhaltige Stadträume.
Genau.
Unser Thema ist heute die 15-Minuten-Stadt. Leben Sie in einer 15-Minuten-Stadt in Düsseldorf, Herr Köster?
Ja, dadurch, dass ich in Düsseldorf wohne und auch nicht ganz so weit weg von hier, würde ich sagen, schon. Also wenn man schaut, was ich alles in 15 Minuten erreichen kann. Ich fahre mit dem Fahrrad 7 Minuten zur Arbeit. Ich habe ein Einkaufszentrum, Versorgungsmöglichkeiten direkt vor der Tür. Aber das, glaube ich, hat auch schon nicht jeder. Das ist nicht in allen Fällen so. Als ich außerhalb von Düsseldorf gewohnt habe, da war es sicherlich nicht die 15-Minuten-Stadt. Also ansonsten, ja, die gibt es sicherlich, aber die gibt es nicht überall.
Das ist tatsächlich auch der Blick, den Sie schon auf ganz Nordrhein-Westfalen ausweiten. Wenn wir auf die Kommunen in NRW komplett gucken, welche Innovationen sehen Sie bei der Gestaltung des öffentlichen Raums rund ums Wohnen über die 15-Minuten-Stadt hinaus? Was hat Vorbildcharakter im ländlichen Raum, im städtischen Raum? Sehen Sie da Differenzen?
Ja, ich glaube schon, dass man hier den ländlichen Raum und den städtischen Raum doch durchaus etwas differenzierter betrachten muss. Einmal, was natürlich die Verfügbarkeit der Flächen überhaupt angeht. Also wir sind natürlich in der Innenstadt jetzt hier wie Düsseldorf in einer viel größeren Dichte, wo auch die Flächenkonkurrenzen der verschiedenen Nutzungen viel größer sind, auch im städtischen Raum natürlich. Also gerade hier in Düsseldorf gibt es ja auch immer eine leidenschaftliche Debatte um Stellplätze versus Grün versus Fahrradwege insbesondere. Dann hat man natürlich noch Straßenbahnen da drin. So viele Problematiken hat man im ländlichen Raum häufig nicht. Das heißt, da sieht man schon, dass man da eine deutliche Differenzierung hat, auch weil im ländlichen Raum natürlich die Nutzung der Verkehrsmittel auch eine ganz andere ist. Also die Nutzung mit Fahrradwegen und so weiter, möglichst wenig Autos im Quartier zu haben, vielleicht auch eben viel Fußgängerverkehr, das hat man im ländlichen Raum eben häufig nicht, sondern da werden auch die kurzen Wege eigentlich immer noch mit dem Auto gemacht, sehr häufig, während man das eben im städtischen Raum nicht hat. Und da hat man einfach wirklich so diesen Zwiespalt, glaube ich, zwischen auch dem, Sie sagten das so schön, der in der Innenstadt wohnt, der kann mit dem Fahrrad fahren, der kann zu Fuß gehen, aber er möchte eigentlich nicht die Autolawine vor der Tür haben. Und ich glaube, dass sich eben diese Konflikte um die Gestaltung des öffentlichen Raumes insbesondere in den verdichteten Bereichen doch eher zeigen.
Gibt es denn Trends, die Sie in Nordrhein-Westfalen sehen bei der Weiterentwicklung des öffentlichen Raums, die für den ländlichen und für den städtischen Raum gleichermaßen gelten?
Ja, ich glaube schon auf jeden Fall, dass Bewusstsein für die qualitätvolle Gestaltung des Raumes, auch was zum Beispiel die Begrünung des öffentlichen Raumes angeht, auch das haben wir sicherlich im ländlichen Raum dann vielleicht nicht vor dem Hintergrund der Umgestaltung des öffentlichen Raumes, was die Nahmobilität angeht, sicherlich auch, aber natürlich auch die Gestaltung von Plätzen, Aufenthaltsqualitäten. Also da sieht man das auch gleichermaßen. Sicherlich auch die Gestaltung von Straßenzügen, aber nicht so sehr, glaube ich, in der Flächenkonkurrenz, wie wir es im städtischen Raum haben. Aber generell das Thema der qualitativen Aufwertung öffentlicher Räume, das Bedürfnis auch der Bevölkerung, das sieht man doch deutlich auch im Land und in der Stadt, so würde ich mal sagen.
Danke, Herr Köster. Sie haben das Thema Qualität im öffentlichen Raum angesprochen. Sie, Herr Rottmann, haben das Thema Erreichbarkeit angesprochen. Da gibt es ja tatsächlich noch einen Dissens, den es gilt zu überwinden. Da bleibt die Frage, wie binden wir den ländlichen Raum denn jetzt so ein, dass eben keine Blechlawine vor der eigenen Haustür vorbeirollt? Und für diese Anforderungen, für diese Handlungsfelder, diese vielfältigen Herausforderungen in NRW, hat NRW Urban einen Instrumentenkasten. Es gibt im Rahmen der Bauland-Leben-Initiative des Landes das Projekt Bauland an der Schiene. Und Ziel dieses Projektes ist es eben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der verkehrsgünstig liegt. Das hatten wir eben schon angesprochen. Und zu diesem Thema begrüße ich auch meinen Kollegen Carsten Kirche von NRW Urban. Hallo, Carsten.
Hallo, Ulrike.
Carsten, lass uns auf die Initiative Bauland an der Schiene blicken. Mit welchem Ziel ist das Programm gestartet und wann ist es gestartet?
Ja, das Programm Bauland an der Schiene ist ein Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen über das Städtebauministerium, das Kommunen in die Lage versetzen soll und unterstützen soll, Baulandflächen in der Nähe von Haltepunkten an der Schiene zu entwickeln. Das Programm bestand aus zwei Phasen. Einerseits die Auftaktphase mit den Baulandgesprächen. Dazu haben wir die Kommunen, aber auch das Städtebauministerium, das Umweltministerium, das Verkehrsministerium, die DB, zu gemeinsamen Baulandgesprächen eingeladen und in diesen Baulandgesprächen mögliche Flächen identifiziert und auch Flächenkonkurrenzen besprochen zwischen Umwelt-, Landschafts- und Städtebaubelangen. In der zweiten Phase ging es dann darum, den identifizierten Kommunen, insgesamt 52 Stück mit 84 Flächen, ein Planungsangebot zu unterbreiten. Und dort haben wir mit insgesamt 10 Planungsbüros Rahmenplanung und Strukturkonzepte erstellt, die dann die Grundlage für die Wohnbaulandentwicklung sein soll.
Kannst du noch etwas dazu sagen, wie viel potenzielles Bauland in diesen 84 Standorten identifiziert worden ist, ja, in Hektar?
Es sind ca. 1250 Hektar identifiziert worden. Und die Zielsetzung an diesen Standorten, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, war insbesondere die städtebauliche Dichte als ein wichtiges Kriterium, was natürlich im ländlichen Raum nicht einfach ist. Aber auch da haben wir in vielen Gesprächen festgestellt, dass mittlerweile die Nachfrage für mehrgeschossiges, verkleinertes Wohnen, gerade auch für ältere Menschen, die dann Einfamilienhäuser freiziehen, nachgefragt wird. Da gibt es jetzt erste Projekte, die in der weiteren Planung sind und auch in die Realisierung gehen sollten. Ein weiterer Schwerpunkt war natürlich auch, den Autoverkehr nach Möglichkeit zu reduzieren. Einerseits durch die direkte Lage an Haltepunkten oder in unmittelbarer Nähe der Haltepunkte. Andererseits aber auch durch moderne Parkraumbewirtschaftungskonzepte und das Stichwort Quartiersgaragen, das wir jetzt funktional und rechtlich noch ausarbeiten, um den Kommunen da noch eine weitere Hilfestellung zu geben.
Du hast gerade zwei Punkte genannt, einmal Dichte und einmal die Reduzierung des Verkehrs. Ist das schwierig in den Kommunen, das zu kommunizieren?
Gerade im ländlichen Raum ist es etwas schwieriger, weil doch die Nachfrage nach dem klassischen Einfamilienhaus relativ groß ist. Aber wir konnten auch an Beispielen aufzeigen, dass die Nachfrage auch nach verdichtetem Wohnraum da ist. Und angesichts steigender Baupreise, Baulandpreise geht der Trend eindeutig zu kleineren Grundstücken und auch zu verdichtetem Wohnen. Auch das Thema Auto ist ja ein Kostenfaktor in der heutigen Zeit und viele entscheiden sich jetzt näher an Haltepunkten zu wohnen und dann auch eventuell auf das Auto zu verzichten.
Kannst du das auch auf das Projekt Troisdorf runterbrechen? Was ist das Besondere am Projekt in Troisdorf?
Ja, das Projekt Troisdorf Carré Verde an der Menner Straße ist das erste Projekt, was jetzt in die Realisierung gegangen ist. Es handelte sich um eine ehemalige Brachfläche mit aufstehenden Gebäuden. Wir haben gemeinsam mit der Stadt Troisdorf eine Rahmenplanung über die Fläche gelegt, haben das auch in der Politik beschließen lassen mit einer verdichteten Bauweise. Wir sind hier dreieinhalbgeschossig unterwegs und es ist ein kleines autofreies Quartier. Das Parken findet am Rande und unter der Fläche statt. Wir haben öffentlich geförderten Wohnungsraum und frei finanzierten Wohnungsraum. Da hat auch die Wohnraumförderung des Landes NRW mitgeholfen, was den öffentlichen Raum Wohnraum angeht. Es ist ein grünes Quartier mit Retentionsflächen für Starkregenereignisse. Wir haben Gründächer und wir haben ein energetisches, innovatives Konzept mit einer Wärmepumpenversorgung für den Standort. Eine weitere Besonderheit ist der Schallschutz. Viele denken ja, dass man nicht an der Bahn bauen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Durch moderne Architektur, durch die Ausrichtung der Gebäude, aber auch durch Schallschutzfenster und Ähnliches lassen sich die Lärmemissionen im Wohnbereich auf das rechtlich zulässige Maß senken. Und somit kann auch direkt an der Schiene gebaut werden. In Troisdorf sprechen wir über 4 Gleise mit einer Hauptgüterzugstrecke. Auch da funktioniert es. Wir haben mit der Stadt einen Investor gefunden, der das Projekt jetzt realisiert. Die Realisierung wird jetzt im Sommer fertiggestellt und wir freuen uns auf die Einweihung.
Dankeschön, das klingt nach einem sehr spannenden Projekt, wahrscheinlich auch mit Potenzial als Blaupause eingesetzt zu werden. Ist das jetzt schon zukunftsweisend? Wie sehen Sie das? Ich frage in die Runde.
Ich glaube, dass es schon für eine ganz bestimmte Situation zukunftsweisend ist. Ne? Also wir sind hier in Troisdorf, Teil der Rheinschiene, würde man sagen, also einem infrastrukturell sehr gut erschlossenen Raum. Ich komme von Troisdorf nach Bonn, bis nach Düsseldorf in vernünftigen Reisezeiten. Der Flughafen ist vor der Haustür. All solche Sachen. Da ist es sicher eine Blaupause und da sind, glaube ich, auch diese Dichten, die gerade beschrieben wurden, also so Geschossigkeiten 3, 4, 5, durchsetzbar. Auch der Verzicht auf Einfamilienhäuser, glaube ich, in so einem Plan. Aber wenn wir auch nur ein bisschen weiter rausgehen, glaube ich, ein bisschen weiter diesen Korridor entlang des Rheins verlassen, dann haben wir natürlich andere Herausforderungen und auch andere, wir kommen dort in einen anderen Mindset hinein. Ne? Und in diesem Mindset können wir normalerweise feststellen, dass sich solche Pläne nicht durchsetzen. Also ich glaube, da rollt schon auch eine Riesenaufgabe auf uns zu. Was passiert, wenn dieser Modal Split von 25, 25, 25 auch mal Wirklichkeit werden soll? Also dass dort im ländlichen Raum auf Autos verzichtet werden muss. Wie stellen Sie dann die Versicherung oder die Versorgung dar und sicher? Können wir das überhaupt als Gesellschaft?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das zeigt ja auch Projekte wie Bauland an der Schiene, dass es wichtig ist, Möglichkeiten zu schaffen. Wir können den Leuten ja nicht vorschreiben, ob sie jetzt mit dem Auto fahren, ob sie mit dem Bus fahren oder ähnliches, aber ich glaube, ganz wichtig ist für uns, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir die Möglichkeiten schaffen und dass es natürlich dann auch so eine gewisse wenn ich das Angebot habe, einen gewisse Push- und Pull-Faktoren natürlich habe. Und das ist, glaube ich, das, wo wir drauf setzen müssen, natürlich hier nicht restriktiv, weil es will ja keiner einem das Auto verbieten oder ähnliches. Ne? Aber wir müssen eben den Leuten eben zeigen, dass es Möglichkeiten gibt über Bauland an der Schiene, über Erreichbarkeiten, wie kann ich Versorgungsfahrten eben verknüpfen und so weiter. Auch das muss man ja mitdenken. Die Leute fahren ja nicht nur zur Arbeit und wieder nach Hause und dann zum Einkaufen und nach Hause und dann die Kinder abholen und nach Hause, sondern es wird ja alles immer miteinander verknüpft mittlerweile. Also ich glaube, wichtig ist, Möglichkeiten schaffen, um hier wählen zu können. Und wenn dann die Angebote attraktiv sind, aufs Auto zu verzichten. Es gibt ja auch viele Vorteile, eben dann mit der Bahn in die Stadt zu fahren. Ich habe nicht so viel Stress auf der Autobahn, wenn die Leute irgendwie nachmittags alle gestresst von der Arbeit kommen oder ähnliches. Ich kann andere Dinge im Zug erledigen. Aber das funktioniert halt eben auch nur, wenn es eine attraktive Alternative ist. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, was auch, sage ich mal, so ein bisschen unsere übergeordnete Aufgabe ist, daraus so eine gewisse Art, sag ich mal, Chancengleichheit dann auch herzustellen.
Und wir können jetzt mittlerweile an Beispielen auch aus anderen Projekten aufzeigen, dass sowohl Bürger als auch Investoren weiter sind. Ohne Bürger, die sich für ein mehrgeschossiges Wohnen, verdichtetes Wohnen interessieren, gäbe es keine Investoren. Und Projekte zeigen ja, dass es auch im ländlichen Raum teilweise funktioniert und die Nachfrage nach derartigen Wohnangeboten da ist. Da setzen wir natürlich auf Kommunikation. Wir gehen jetzt auch in Ausschüsse, in Räte rein und kommunizieren zu Bauland an der Schiene und können auch vermehrt Beispiele aufzeigen, dass es funktioniert.
Das ist ja auch immer ein Bild, welches sich, glaube ich, auch in der Bevölkerung ein bisschen durchsetzen muss. Ne? Nicht nur das Ideal des freistehenden Hauses mit dem Auto vor der Tür und dem Hund und dem Baum im Garten oder sowas, sondern dass halt eben andere Ideale, auch ich muss nicht mehr unbedingt das Auto als Statussymbol haben. Das sind alles solche gesellschaftlichen Entwicklungen, die man da eigentlich auch an Wohntrends ja auch deutlich macht.
Ich glaube, da haben Sie recht und Sie stellen ja irgendwie diese Freiwilligkeit sehr deutlich heraus. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, dass wir da, sagen wir mal, gesellschaftliche Verantwortung beim Einzelnen lassen. Ne? Also willst du im Einfamilienhaus wohnen, bist du dir sicher, dass du diese Ressourcen verbrauchen möchtest, die eigentlich dann jemandem anders nicht zur Verfügung stehen? Klappt das denn auch mit der Mobilität im Einfamilienhaus ohne Auto? Weil es stellt sich dann ja raus, dass es dann doch nicht klappt, weil das Angebot nicht da ist und wir dann natürlich auch diese Henne-Ei-Probleme kriegen. Also keiner fragt den Bus nach, also wird er nicht angeboten. So, da haben wir so einen Transformationspfad, der unklar ist. Aber ich finde eigentlich das andere viel interessanter. Sind wir eigentlich gerade noch in einer Situation, wo wir mit Freiwilligkeiten arbeiten können, also diesen sogenannten Pull-Faktoren? Oder sind wir nicht auch eigentlich dort angekommen, wo wir mal pushen müssen?
Ich kann jetzt natürlich nicht für die Landesplanungsbehörde sprechen, halt, und die Regionalplanung, aber ja, ich kenne diese Konflikte auch. Wir sagen ja immer als Landesebene, wir haben eigentlich mal so drei Möglichkeiten, die wir machen können. Entweder haben wir Gesetze, mit denen wir was vorschreiben, oder wir haben Fördermittel, mit denen wir halt eben Projekte fördern, oder wir machen eben Beratung. Das heißt eben das Thema Sensibilisierung. Das heißt eben Gesetze fördern, sensibilisieren. Das finde ich ist immer so ein schöner Dreiklang, was unser Instrumentenkasten ist. Und ich glaube, wir müssen auf allen drei Ebenen tätig sein. Auch da müssen wir aber natürlich deutlich sehen, die Umsetzung vor Ort ist ja immer noch die kommunale Planungshoheit. Das heißt, natürlich entscheidet am Ende die Kommune selber, was möchte sie für ein Profil haben. Und es gibt ja auch Kommunen, die sagen, ich möchte gar nicht weiter wachsen oder ich möchte vielleicht auch gar keine Einfamilienhäuser mehr haben oder zu nutzen einen bestimmten Prozentsatz oder ähnliches. Also das ist natürlich das, was am Ende die Kommune vor Ort immer noch selber entscheiden muss und soll auch natürlich. Also kommunale Planungshoheit stellen wir ja nicht in Frage, aber trotzdem wollen wir eben bestimmte Anreize schaffen, dass wir dann natürlich Möglichkeiten schaffen für verdichteten Wohnraum. Also da hat man ja Thema Baulandmobilisierungsgesetz. In den letzten Jahren hat man ja sehr, sehr viel gemacht, auch dass die Einführung des urbanen Gebietes, solche Sachen zum Beispiel. Das heißt, wir wollen den Kommunen den Instrumentenkasten an die Hand geben. Wir möchten sie aber auch eben auch fördern, eben unterstützen, wie Projekte wie Bauland an der Schiene, aber auch wie Städtebauförderung halt natürlich. Und wir wollen sie natürlich auch beraten und sensibilisieren. Und das sind eben ganz wichtige Punkte, um, wie Sie sagen, den Kommunen den Weg zu zeigen, macht nicht immer nur das 0815, sondern geht auch eben andere Wege, geht auch mal neue Wege, weil wir wollen dementsprechend auch genauso weit sein, wie die Bürger schon sind.
Wir laden auch Verwaltung und Politik ein, mal eine fremde Kommune zu bereisen und sich die Projekte vor Ort anzuschauen und mit Akteuren vor Ort zu reden. Und das führt dann meistens schon dazu, nochmal zu reflektieren, ob man denn die richtigen Ziele hat oder ob man nicht doch innovative Lösungen, die woanders umgesetzt worden sind, dann auch gleichzeitig mit umsetzen möchte.
Sie haben gerade drei Stichwörter genannt, die ich gerne aufgreifen möchte. Einmal neue Dinge denken, Akteure zu sensibilisieren und auch Vorbilder zu schaffen. Und ich glaube, dafür braucht es die richtigen Partner, um das umzusetzen. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für diesen Podcast. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme, für Ihr Engagement. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Danke.
Das war die nun schon sechste Folge des Podcasts Food Urban. Heute zum Thema die 15-Minuten-Stadt. Ich bin Ulrike Holtl, bedanke mich, dass Sie dabei waren und zugehört haben und freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss.